ARD.
Russia wants darkness, Europe delivers light.
Russland will Dunkelheit, Europa sorgt für Licht. Die Worte der slowenischen EU-Kommissarin Marta Kos beziehen sich auf die Ukraine-Hilfen, die das EU-Parlament beschlossen hat.
Ja, ein 90-Milliarden-Euro-Paket soll gestemmt werden, auch ohne auf eingefrorene russische Vermögen zurückzugreifen.
Außerdem heute Thema im Podcast: Die NATO will ihre Militärpräsenz in der Arktis erhöhen, als Reaktion auf den Grönland-Konflikt, den US-Präsident Trump angezettelt hat.
Und deutsche Unternehmen sind schlecht auf hybride Angriffe vorbereitet. Das zeigt eine Befragung des Digitalverbands Bitkom.
Außerdem liegt ein ukrainischer Wintersportler im Streit mit dem Olympischen Komitee wegen seines Helms.
Hallo, ich bin Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 11. Februar um 16 Uhr. Wir beginnen heute mit einem Blick auf den Grönland-Konflikt, den US-Präsident Trump angezettelt hat. Als Reaktion erhöht jetzt die NATO ihre Militärpräsenz in der Arktis, nach eigenen Angaben, um zur Deeskalation beizutragen. Was ist denn geplant, Pascal?
Nach NATO-Angaben trägt der Einsatz den Namen Arctic Sentry. Übersetzen könnte man das mit Wächter der Arktis. Die Mission folgt auf Forderungen von Trump, die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen. Nach allem, was man bisher darüber hört, sollen mit der Mission die Aktivitäten der NATO-Mitglieder in der Region gebündelt werden. Die Bundeswehr will sich offenbar, darauf deuten erste Berichte hin, mit Eurofightern und mit Transportflugzeugen beteiligen. Mehr Details von Sabrina Fritz in Brüssel.
Die Mission Arktischer Wächter beinhaltet unter anderem Trainingseinheiten, wie sich Soldaten in dieser unwirtlichen Gegend bewegen können. NATO-Mitglied Großbritannien hat angekündigt, 1000 weitere Soldaten in die Region zu verlegen. Außerdem soll es verstärkte Patrouillen von Schiffen und Flugzeugen geben. Die Mission hat das Ziel, unser NATO-Gebiet zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Arktis sicher ist, so der Chef der NATO-Streitkräfte, der Amerikaner Alexis Krynkiewicz. Die Arktis sei nicht mehr eine abgelegene Gegend, sondern eine neue Frontlinie, hieß es heute in Brüssel. Die USA hatten gewarnt, dass China und Russland das Gebiet in Zukunft stärker nutzen könnten. Der amerikanische Präsident Trump hatte deshalb gedroht, Grönland zu besetzen. Die NATO hat daraufhin versprochen, ihre Militärpräsenz in der Region zu erhöhen. Geleitet wird die Arktis-Mission vom Militärstützpunkt Norfolk in Virginia in den USA. Die USA nannten das Kommando die Brücke zwischen Nordamerika und Europa, die dafür da sei, das Gebiet dazwischen zu verteidigen. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Stützpunkt künftig von Großbritannien geführt werden soll.
Schauen wir jetzt auf den Ukraine-Krieg. Monatelang gab es ein Hin und Her darum, wie die europäischen Ukraine-Hilfen für dieses und nächstes Jahr ausgestaltet werden sollen. Und jetzt hat das EU-Parlament da einen Schlussstrich gezogen und das Ganze fix gemacht. Wie sieht denn der Plan aus?
Auf jeden Fall wird es eine Herausforderung für den EU-Haushalt. 90 Milliarden Euro sind insgesamt vorgesehen. Die können allerdings nicht aus eingefrorenen russischen Vermögen genommen werden, sondern die sollen über Anleihen zusammenkommen und dann als zinsloses Darlehen an die Ukraine weitergegeben werden. Die Hilfen werden nicht von allen EU-Ländern mitgetragen, sollen aber dann trotzdem dafür sorgen, dass die Ukraine sich weiter verteidigen kann. Wie Andreas Meyer-Feist in Brüssel berichtet.
Es waren emotionale Augenblicke im Europaparlament.
Russia wants darkness. Europe delivers light.
Mit diesen Worten bereitete die slowenische EU-Kommissarin Marta Kos die Basis für eine der größten europäischen Unterstützungsaktionen überhaupt.
Ukraine is fighting for its sovereignty, but also for the principles on which our union is built.
Die Ukraine kämpfe für Souveränität, aber auch für Prinzipien, auf denen die EU aufgebaut sei. So begründete die EU-Kommissarin die europäische Kraftanstrengung. Der AfD-Europaabgeordnete Hans Neuhoff beantragte mit seiner Fraktion, die Abstimmung zu den Ukraine-Hilfen zu verschieben, weil am Ende nicht Russland, sondern die EU für alles aufkommen müsse.
Das ukrainische Volk verdient unsere Unterstützung. Aber es gilt auch, die Bürger der Europäischen Union verdienen die Wahrheit.
Der Antrag wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt.
Si l'on avait besoin d'une preuve de plus que l'AFD ou Reconquête.
Wenn wir noch einen Beweis gebraucht hätten, dass die AfD und andere im Interesse Russlands handeln, dann haben wir ihn jetzt, antwortete die französische EU-Abgeordnete Nathalie Loiseau. Unter großem Beifall. Das alles sei ein Ablenkungsmanöver im Dienst des Kremls.
Des petits télégraphistes du Kremlin.
Nun ist die letzte Hürde genommen. Die Ukraine soll über 2 Jahre bis zu 90 Milliarden Euro bekommen, finanziert über ein Darlehen. Für die Rückzahlung gibt es 2 Optionen. Nach Kriegsende könnte die Ukraine sich aus den Entschädigungszahlungen bedienen, die das Land von Russland erwartet. Wie realitätsnah oder fern diese Möglichkeit ist, darüber mag in Straßburg und Brüssel fast niemand eine Aussage treffen. Falls es nicht dazu kommen wird, gibt es eine 2. Option. Die eingefrorenen russischen Vermögenswerte sollen für die Rückzahlung herangezogen werden. Vor allem jene 60 Milliarden, die für die ukrainische Verteidigung geplant sind, sollen nach Möglichkeit über Rüstungslieferungen in die EU zurückfließen. Die Ukraine soll mit dem Geld nur dann Waffen und Munition in Amerika oder anderswo kaufen dürfen, wenn sie in Europa nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet, das Geld darf auch für US-Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot genutzt werden. Auf jeden Fall werde das gesamte Hilfspaket der Ukraine helfen und Putin unter Druck setzen, erwartet der SPD-Europapolitiker Tobias Krämer.
Putin, und das ist traurig zu sagen, aber Putin sind am Ende seine Soldaten, denen sind Menschenleben egal. Was ihm nicht egal ist, ist sein Bankkonto, ist sein Geld. Und deswegen müssen wir als Europäer klar sagen, egal was Amerikaner und Russen da entscheiden, die liegen in Europa, das ist Europas Hebel für den Frieden.
Jetzt muss nur noch der Rat der EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Das gilt als Formalie. Dann kann das Geld nach und nach ausgezahlt werden.
Anderes Thema. Sogenannte hybride Angriffe sind ja auch in Deutschland eine akute Gefahr. Also grob gesagt eine Kombination aus digitalen und klassischen Angriffen, die es oft auf Strom- oder Datenleitungen abgesehen haben. In vielen Fällen haben die mutmaßlichen Täter Verbindungen nach Russland. Eine Befragung des Digitalverbands Bitkom wirft da jetzt kein gutes Licht auf die Verteidigungsfähigkeit deutscher Unternehmen.
Ja, die Befragung kommt nämlich zum Ergebnis, bei Internet- oder Stromausfällen, da müssten viele Unternehmen ihren Betrieb schnell einstellen. Im Schnitt könnte der Betrieb nämlich nur 20 Stunden aufrechterhalten werden. Mehr als jedes 5. Unternehmen müsste die Arbeit sogar sofort beenden. Und nur 8% der Betriebe seien sicher, dass sie auch ohne Internet länger als 48 Stunden weiterarbeiten können.
Ja, was schlägt Bitkom vor, um die Lage zu verbessern?
Naja, der Verband sieht auf jeden Fall eine große Lücke zwischen dem Gefahrenbewusstsein auf der einen Seite und dem Schutzniveau auf der anderen. Und deswegen sagt der Verband, es müssten zum Beispiel alternative Kommunikationsmittel und auch alternative Lieferanten her. Daten müssten besser gesichert werden. Man brauche auch Ausweicharbeitsplätze und auch zusätzliche Lager. Denn es geht ja nicht nur um die Energieversorgung, sondern zum Beispiel auch um das Finanzwesen, um Kommunikationsunternehmen und ganz grundsätzlich auch um unsere Wasser- und Lebensmittelversorgung und auch um das Gesundheitswesen. Viele Unternehmen appellieren deshalb auch an den Staat, Sicherheitsmaßnahmen zu fördern, Übungen zu organisieren und Befugnisse von Behörden auszuweiten.
Dann richten wir den Blick jetzt nach Italien zu den Olympischen Winterspielen. Da liegt ein ukrainischer Athlet im Streit mit dem Olympischen Komitee. Worum geht es denn da?
Ja, der Ukrainer Wladyslaw Heraskevich, ein Skeletonfahrer, der hat im Training mehrfach einen Helm getragen, auf dem Bilder von getöteten ukrainischen Athleten zu sehen sind. Und der Ukrainer will den Helm auch morgen im Wettkampf tragen, entgegen der Anweisung des IOC. Hintergründe dazu hat Hendrik Lückhoff aus dem ARD-Olympiateam.
Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Wladyslaw Heraskevich, der Skeletonfahrer aus der Ukraine, er hat sich einen besonderen Helm erstellen lassen. Auf dem grauen Kopfschutz viele Gesichter von Sportkollegen oder anderen Ukrainern, die im Krieg gefallen sind oder noch kämpfen.
Einige von ihnen verteidigen uns alle, während andere schon getötet wurden. Und traurigerweise sind auf meinem Helm auch viele Kinder, die von Russen getötet wurden. Für all sie werde ich antreten, für sie fahren. Es ist eine Ehre, mit ihren Bildern zu fahren und der Welt zu zeigen, welchen Preis die Ukraine jeden Tag zahlt in diesem blutigen Krieg.
Auf Instagram zeigt Heraskevich seinen Helm. Mit dem ist er im Training schon den Eiskanal runtergefahren. Und jetzt gab es Gespräche mit dem Internationalen Olympischen Komitee. IOC-Sprecher Mark Adams.
Wir haben verstanden, dass der Athlet seinen Kollegen die Ehre erweisen will und seine Trauer ausdrücken will. Und das hat er gemacht. Im Training und auf Social Media.
Gleichzeitig machte das IOC klar, im Wettkampf darf Heraskevich den Helm nicht tragen und verwies auf das IOC-Regelwerk für politische Botschaften. Dieses sei mit Sportlern und der IOC-Athletenkommission abgestimmt.
This helmet contravenes
Dieser Helm verstößt gegen die Regularien, aber wir werden eine Ausnahme machen. Er darf ein schwarzes Armband tragen während des Wettkampfes. Wir glauben, dass das ein guter Kompromiss ist.
Außerdem dürfe sich der ukrainische Athlet weiter in Interviews und auf Pressekonferenzen zum Krieg in der Ukraine und zu seinem Helm äußern. Herr Raskewitsch dürfte damit mutmaßlich nicht wirklich zufrieden sein. Schon vor dem IOC-Kompromissvorschlag hatte er auf seinem Instagram-Kanal über das Helmverbot geschrieben, die Entscheidung breche ihm das Herz. Und in einer Videobotschaft sagte er:
Das ist eine sehr traurige Entwicklung.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.